Ihr hört Geschichten aus Aarau, der Podcast mit Aarauer Blick auf Geschichte.
Nun wird es Zeit, du brauchst einen Mann, und zwar noch heute. Nimm gleich den vom Nebenan, denn der ist bei der Bundesbahn.
Daddy, wie, no, 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 no. Bei dem für dich ist Lebenslimit froh.
Aber Kind, was willst du denn? Nimm doch den von der Bundesbahn. Denk doch an die schöne Pension, die dir nach Hause bringt. Was willst du eigentlich?
Ich will einen K.H.
Willkommen, liebe Zuhörende, bei «Geschichten aus Aarau», einem Podcast, wo wir immer aus regionaler Perspektive auf Geschichte schauen. Wir, das sind normalerweise ich, der Simon Kalberer und der Manuel Neff, der heute leider krank ist. Aber wir können es verkraften, weil heute, wie ihr vielleicht gehört habt, an dem Musikstück, das wir gerade gehört haben, heute ist eine spezielle Folge. Wir haben nämlich, beziehungsweise ich habe, wieder mal einen Gast im Studio auf Besuch. Mir gegenüber sitzt der Rolf Lenzin. Er ist ehemaliger Kantonsschullehrer für bildnerisches Gestalten an der NKSA in Aarau. Er ist aber ein bildender Künstler und, wie man wahrscheinlich erraten kann, auch Musiker. Hoi Rolf!
Salut, Simon.
Du bist heute da, weil du einerseits eine musikalische Geschichte mit im Gepäck hast und andererseits reden wir auch über eine Aarauer Institution, die bald sich wieder jährt, und zwar nicht den Maienzug, sondern den Maienzug vorabend. Also die Partynacht, wo das Jugend- und Stadtfest von Aarau einläutet. Jetzt, Rolf, erzähl, was hat das Stück mit «Vorabend» oder auch mit dir zu tun?
Also das ist eine Version von einem deutschen Schlager, der wahrscheinlich recht bekannt ist aus den 1950er Jahren. Und die Interpretation, das ist in unserer typischen Art, wie wir mit der Band «Milde Sorte» Schlager interpretiert haben. Und «Milde Sorte» muss man fast im gleichen Atemzug nennen wie der «Maienzug vorabend». Das ist so miteinander gekoppelt. Wir haben in den 90er Jahren wirklich viel gespielt an diesen Vorabend, haben die Band dann später beendet. Aber heute noch werden wir eigentlich darauf angesprochen, spielt eigentlich «Milde Sorte» noch am «Maienzug vorabend»? Und das ist auch der Grund letzten Endes, warum ich gefunden habe, das wäre eine Geschichte von Aarau, die man wirklich gut könnte wieder einmal nacherzählen.
Man muss sagen, euer Name ist da gekoppelt mit dem Maienzug vorabend, wo vielleicht für Nicht-Aarauer, eben es ist ein Beizli-Fest, könnte man sagen, wo in Aarau stattfindet. Das gibt es aber noch nicht so lange wie der Maienzug, sondern das ist 1988 erstmal durchgeführt worden und du hast das Fest von Anfang an miterlebt.
Das erste Mal, wie du sagst, war 1988. Und ich habe damals noch mit einer anderen Band, also mit meiner Vorgängerband Zellfuss, habe ich dort einen Auftritt gehabt. Und eben 88 gilt so als Startjahr vom offiziellen Maienzug vorabend. Mit «Milde Sorte» haben wir dann ab 1990 regelmäßig gespielt.
Und seitdem, wie du gesagt hast, eigentlich 90er Jahre prägt. Und darum wird das heute auch so ein bisschen Geschichte von diesen Anfängen von dem Maienzug vorabend, von eurer Band auch und wie sich das verändert hat. Da hast du, glaube ich, einige spannende Geschichten dabei. Für meine Generation, die doch ein bisschen jünger ist, ist der Maienzug vorabend ein riesen Fest. Die Strassen in der Altstadt sind pumpenvoll. Es drängen sich die Leute in die Gassen. Es gibt eine riesige Organisation, die das jeweils braucht. Und grossen Einsatz vom Werkhof von Aarau, dass das am nächsten Tag wieder präsentabel aussieht. Kannst du mir ein bisschen Eindruck geben, wie man sich den ersten offiziellen Vorabend vorstellen
muss? Muss man sich wirklich die Aarauer Altstadt, glaube ich, auch ein bisschen anders vorstellen. Also mal etwas ganz wichtig: Es war noch nicht verkehrsfrei gewesen. Also heute kann man über Busfragen könnten wir uns unterhalten. Aber dort ist einfach noch der ganze Verkehr hat sich durch die Aarauer Altstadt gewählt. Das übrigens noch bis 2006. Der Versuch, dort ein Fest zu machen in dieser Altstadt, war eine riesen Hauruck-Aktion. Der Anlass selber hat es eigentlich schon gegeben als sogenannten Zapfenstreich. Da hat man einfach so Böllerschüsse abgelassen und Musik hat, glaub, gespielt. Und das waren so städtische Aktionen gewesen. Und dann ist der Jürg Höch, den hat man so Zara auch kennt als Belzhöch, der ist damit beauftragt worden, aus den Zapfenstreich eigentlich auszubauen und ein Fest auf die Beine zu stellen. Dazu hat man natürlich die Altstadt verkehrsfrei machen an einem Abend, also an einer Wächtig im Prinzip. Das ist schon mal eine riesige Geschichte. Und dadurch, dass der Verkehr noch durchgerollt ist, ist natürlich das noch kein paar Meilen gewesen wie heute, dass in jedem zweiten Haus sich ein Restaurant oder eine Bar befindet. Man hat vielleicht 2 Restaurants pro Gast gehabt. Aber die Leute, die haben sich nicht etwa wie heute in der Altstadt getroffen, sondern man ist eigentlich, also die meisten Leute sind in Affenkasten, hat es damals noch gegeben, der heutige
Orelfüssli.
Das war eigentlich der In-Place in Aarau gewesen.
Und ihr habt jetzt mal noch mit Zellfuss bei der Alten Post gespielt. Also es hat dann schon Musik in der Altstadt gegeben. So.
Ja, Beizen oder Bars haben wie können selber sagen, ob sie etwas machen wollen oder nicht. Und wir haben dort für das Hardys, das ist das damalige benachbarte Restaurant, haben wir dort einen Auftritt gehabt vor der Alten Post. Da haben wir aber selber müssen schauen. Also, wir sind dort einfach auf dem Trottoir gestanden. Wir mussten selber ein PA mitbringen und boxen. Also da ist eigentlich nichts für uns da geworden in dem Sinn.
Du hast ja auch erzählt, es war sehr viel spontan gewesen. Die Anwohnerinnen und Anwohner konnten auf der Strasse noch irgendwie grillieren und
ja,
ihre Würste bröteln, was ja heute auch schwer vorstellbar ist.
Ja, es war wirklich ein Jekami gewesen. Man hatte auch Platz gehabt, natürlich entsprechend. Ich habe damals in der Belzgasse gewohnt. Das war so schräg vis-à-vis gewesen. Wir haben nach dem Gig unser Instrument einfach im Gang versorgt, so provisorisch, dass wir das Fest haben können. Und nach der 12. Haben wir gefunden, das ist jetzt lustig, wir nehmen das wieder vor und haben einfach alle Perkussion auf die Strasse rausgeräumt und haben eine spontane Jam-Session veranstaltet, wo auch noch Leute einfach Passanten mitgemacht haben, oder? Also unvorstellbar.
Ja, wirklich. Jetzt ist es ja nur der erste Vorabend offiziell, wo du noch ausserhalb von der Milde Sorte dort gespielt hast und nachher ist die Milde Sorte gegründet worden im Jahr darauf mit auch einem ersten Gig.
Ja, um es präzise zu sagen, ein Jahr darauf, 1989, haben wir die Band gegründet und haben dann aber eigentlich nicht so daran geglaubt, dass das wirklich etwas ist, wo man allen Ernstes vortragen kann. Und haben dann Ende Jahr, also am Heiligabend 89, haben wir unseren ersten Auftritt gehabt im Restaurant Jura an der Ohrenstrasse. Und von dort weg ist dann eigentlich ist das losgegangen, beispiellose Karriere. Und das Jahr darauf, also 1990, haben wir dann schon das erste Mal am Vorabend gespielt.
Vielleicht musst du mal die Band noch vorstellen, weil ich glaube, da sind ein paar Namen dabei, die man in Aarau heute noch recht gut kennt.
Ja, also das war ein illustres Trüppli. gegründet haben es eigentlich Doris Tomasoni und ich. Wir waren damals in der Bade. Es gibt jetzt so eine Ecke, die nennt sich Aff-Ecke, hinten am Sprungbrett. Dort haben sich alle Leute getroffen, die halt im Aff aus und ein sind.
Und das bezieht sich auf den Affenkasten?
Ja, ganz genau. So
Freundeskreis.
Ja. Also so ein bisschen Szene, könnte man sagen. Und sind dort in der Bade gelegen und die Urle hat die Schlager gelost auf ihrem Kassettenrekorder, oder, wo man damals dabei hatte. Und hat gesagt, ah, das sollte man eigentlich wieder einmal spielen, das alte Zeug. Und ich habe gerade die Band Zelfus, wo wir gerade davon geredet haben, die war gerade so am Auslaufen gewesen. Und ich war total motiviert gewesen für etwas Neues und habe gesagt, weisst du, komm, das machen wir. Mhm. Und haben uns dann Leute gesucht. Da hat auch einige lustige Missverständnisse gegeben. Also sie hat dann den Mike Zeller gefragt, weil sie gemeint hat, dass sie ein Bassist. Ist er aber gar nicht gewesen. Der hat aber gesagt, Mama, da mache ich mit. Und ich habe meine ganz neue Freundin von damals, Renata Friedrich, gefragt, ob sie mitmachen würde. Und dann haben wir noch meine Schwester dazu genommen, Trix Lenzin, und was noch gefehlt hat, ist ein Gitarrist, das ist der Erich Niklaus, den man auch als Architekt in Aarau gut kennt.
Mhm. Jetzt habt ihr dort eure ersten Auftritte gehabt. Wie sind ihr angekommen als Band?
Ja, unterschiedlich. Also das ist etwas, eben, wenn man sich vorstellt, Schlager spielen, deutsche Schlager, das war damals unerhört gewesen. Also die Leute waren so ein bisschen wie befremdet und fasziniert gewesen gleichzeitig. Und der Tenor so in der Musikszene war, ja, die Sängerinnen sind noch lustig, aber die Band ist einfach scheiße.
Ja, vielleicht muss man das ein bisschen kontextualisieren, so Ende 80er, Anfang 90er Jahre. Was hat man dort grundsätzlich gehört? Du hast gesagt, ihr seid ein bisschen quer in der Landschaft mit diesen Schlager.
Absolut. Also Schlager hat jetzt ganz sicher niemand gehört. Ja, wenn man sich ein bisschen die Musik vorstellt, Ende 80er, frühe 90er Jahre, also Hip-Hop ist aufgekommen, so zaghaft, langsam. Also wir sind auch an der Schwelle zu der Digitalisierung. Oder? Man muss sich vorstellen, keine Smartphones, kein Spotify, nicht einmal Internet, kein YouTube. Also Musik ist noch sehr viel übersichtlicher gewesen zu dieser Zeit. Und es ist auch die Zeit, wo zum Beispiel das neue alte Kiff entstanden ist, die alte Futterfabrik. Dort ist als erstes so ein bisschen, ich sage jetzt, eine rocklastige Szene hat sich dort breit gemacht. Und ein bisschen Grunge war vielleicht noch gewesen, aber eigentlich eher so ein bisschen härtere Gitarrenmusik, könnte man sagen. Und da sind wir mit der milden Sorte, der Name ist ja Programm, das Milde, wo da drin steckt, sind wir wirklich, haben wir das fehlige Gegenstrich bürstet.
Ja, so tönt es auch. Jetzt ist es aber nicht so, dass trotz dem vernichtenden Feedback, das ihr bekommen habt, dass ihr nicht einfach auch gerade wieder in der Versenkung verschwunden seid oder euch entmutigen lassen, sondern das hat ja dann doch recht Oberwasser gewonnen und ihr seid erfolgreich geworden mit dieser Band. Wie ist das weitergegangen, dass ihr da irgendwie trotzdem das Publikum dann doch von euch überzeugt habt?
Also offenbar hat die Faszination überwiegt, oder? Jetzt, eben von dem Frischen vielleicht oder von dem Frechen auch, wo wir hatten. Und man muss schon sagen, oder, mit der Renata Friedrich als Lead Voice, das ist natürlich ein sicherer Wert. Also das hat stimmlich absolut verhebt und die Qualität, die ist den Leuten natürlich nicht entgangen. Mhm. Dazu vielleicht noch das Showtalent von den anderen, also meine Schwester Trix, die ja, könnte man eigentlich als Rampensau bezeichnen. Also das ist jemand, der auf der Bühne 200% gegeben hat. Und ich glaube, das ist, hat so ein bisschen dazu geführt, dass die Leute gewusst haben, hey, wenn du diese Band engagierst, dann ist dein Fest im Trockenen, oder?
Vielleicht kannst du gerade mit dem Stichwort nochmal eine Kostprobe geben. Wie, mit was ihr da anfangs 90er Jahre euch ein Publikum überzeugen haben können?
Okay, mache ich gern.
Ich steh dir da, Platz. Ich hab mich im Leben nie für Fußball interessiert, da war immer blind, da ist es passiert. Da hat auf dem Mondenschein ein junger Mann geküsst und dann weiß ich, was sein Hobby ist. Oh, sie hat sich im Leben nie als Fußballer gemacht, aber er hat ihr alles beigebracht. Ich kenn alle Fußballer und bin obendrein heute das Maskottchen von
ein sehr ironischer Song, vor allem noch musikalisch. Du hast gesagt, es ist so ein bisschen subversiv. Wie sind ihr auf das Subversive gekommen?
Eben, wenn man sich vorstellt, was gerade so innen war, en vogue oder am Aufkommen war in den frühen 90er Jahren, haben wir dann wie wollen, so einen Gegenpol setzen, könnte man eigentlich sagen. Und wir haben ein Bandkonzept gemacht, wo sowohl das Akustische als auch das Optische betrifft. Wir waren ja 6 Personen, 3 Frontsängerinnen, 3 Musiker im Hintergrund. Und haben uns aufgeteilt. Wir haben jeweils 2 Leute gehabt, die die 50er Jahre repräsentiert haben, 2 Leute, die die 60er repräsentiert haben und 2, die die 70er dargestellt haben. Und das ist natürlich jetzt eine riesige Range von Musikstilen, also die 50er Jahre mit Twists und Rock'n'Rolls und in den 60er Jahren kommt Beat dazu. In den 70er Jahren kann man bis Flower Power gehen, Hippie-Musik. Und aus dem Fundus haben wir dann einfach Perlen ausgesucht. Man könnte sagen, mit 2 Haltungen. Einerseits Stück, wo einfach wirklich so schlecht sind, dass man sagt, hey, die muss man irgendwie anders spielen, oder? Und dann aber schon auch, und das haben wir relativ schnell dann den Weg eingeschlagen, tanzbare Sachen, wo einfach Spass machen auch, oder auch mal, wo schön kitschig sind, beispielsweise.
Mhm. Ja, offenbar habt ihr ein bisschen einen Nerv getroffen, weil ihr seid nach dem ersten Auftritt am Maienzug vorabend 1990, in den folgenden Jahren wieder eingeladen worden. Du hast gesagt am Anfang, das war vieles sehr spontan gewesen. Wie war das gewesen an eurem ersten Auftritt im 1990?
Ja, das war wirklich, ich glaube, eine Überraschung für alle Beteiligten gewesen. Also, wir haben die gespielt vor dem, das hat damals geheißen Le Flo, heutiger Platzhirsch ist das wahrscheinlich, kleines Bistro gewesen. Und wir sind dort angefragt worden, wollen wir dort spielen? Dann haben wir gesagt, ja, gerne, das machen wir. Und wo wir auftaucht sind für einen Soundcheck, also man muss sich vorstellen, bis am 5 Uhr sind noch die Autos durch die Stadt gefahren und da hat man irgendwie geschwind müssen etwas improvisieren. Wo wir dort auftauchen, steht so ein riesiger Lastwagenanhänger dort mit einer Blache drüber. Und da hat es geheißen, so, da ist eure Bühne. Und dann haben wir gesagt, sicher nicht, das machen wir nicht. Wir spielen nicht auf so einem Lastwagenanhänger, das fährt nicht ein. Und wir sind viel zu weit weg vom Publikum. Dann haben wir spontan zu Fuß ins Flössi runter und haben dort eine Bühne abtransportiert, also so Bühnenelement, und haben die aufgetragen und gesagt, das ist eine gute Höhe. So, dort spielen wir. Und haben das so gemacht. Und wo das losgegangen ist, hat sich die Altstadt gefüllt. Also kein Durchkommen mehr, ein bisschen wie heute.
Ja.
Also eigentlich schon am ersten Abend, wo wir gespielt haben, ist dort ein riesen Volksaufmarsch gewesen. Das hat dazu geführt, dass der Veranstalter, also wo uns engagiert hat, hat sich nicht können kümmern. Wir haben den ganzen Abend nichts zu trinken bekommen. wir haben einfach müssen selber schauen, wie wir da über die Runde hineinkommen.
wo vielleicht sich auch schon langsam so ein bisschen Grenzen gezeigt haben, oder? Wo von so dem relativ offenen Fest, wo jetzt aber doch schon Massen anfängt bewegen. Für eure Band ist es ja dann nicht nur um den Maienzug vorabend gegangen, sondern der Erfolg hat sich ja dann in weiteren Projekten gezeigt. Gibt es da so ein bisschen Glanzlichter noch von euch, oder wo ihr auch gemerkt habt, wo jetzt hebt es ein bisschen ab oder jetzt zieht es an?
Also da kommen natürlich dann einige. Also ein Zeichen ist auch, dass wir von dort weg dann gerade an die MAG engagiert worden sind. Also man hat gemerkt, das wird ein Publikumsmagnet sein. Und im Herbst 90 haben wir an der MAG gespielt. Auf dem Färberplatz ist das gewesen. Und da gibt es noch eine schöne Story dazu, weil unser Techniker, der Gögi Dietiker, hat eine Aufnahme gemacht, ohne uns etwas zu sagen, und hat unter einem Bierzapfhahn hat er ein Mikrofon versteckt und hat geheime Aufnahmen gemacht und einen Single realisiert in einer kleinen, schönen Auflage von 100 Stück. Und die Single ist, also musikalisch kannst du es nicht wirklich hören, aber es ist eine Rarität heute.
Ein spannendes Tondokument. Ja. Mhm. Hast du sie dabei sogar? Ich sehe, ja. Du hast sie bei dir auf dem Tisch liegen. Mhm. Also wirklich so eine Schallplatte, eine kleine, für die das heute nicht mehr kennen, was ein Single ist. Hast du auch von dem ein Beispiel, das wir uns anhören können?
Ja, lassen wir kurz rein.
Kriminal Tango in der Taverne. Dunkle Gestalten und rotes Licht. Und sie tanzen einen Tango. Jackie Brown und Baby Miller. Und ich sag dir leise, Baby, wenn ich austrink, machst du dicht. Dann bestellt er zwei Manhattan. Und dann kommt ein Herr mit Kneife. Jack trinkt aus und Baby zittert. Doch dann löscht sie schnell das Licht. Kriminal-Tango.
Das ist, glaube ich, das erste Lied, das ich tatsächlich auch kenne. Und du hast gesagt, eben, das ist ein Single geworden, 100 Stück gibt es von denen. Ich nehme an, die sind alle in festen Händen. Oder meinst du, es gibt die Chance, dass irgendwelche Nostalgikerinnen und Nostalgiker die noch irgendeine Brockenstube zu Aarau finden?
Das wäre auch möglich. Und wir haben tatsächlich noch rund 10 Stück in Reserve behalten. Also man kann sich da bei mir melden, ja, sogar, wenn man interessiert.
Ja, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr NostalgikerInnen von der wilden Sorte seid, beim Rolf Lenzing gibt es noch. Ihr habt aber auch nicht nur weitere private Auftritte gehabt, sondern einerseits hast du mal gesagt, erst Mai-Band sind ihr sozusagen geworden. Ihr seid beim SRF gewesen. Wie ist es zu dem gekommen oder wie sind ihr zu dem geworden?
Das ist wirklich für mich eigentlich bis heute ich kann es fast nicht glauben. Also ich mache ja bis heute Musik und es ist ganz schwierig, Gigs überhaupt überzukommen. Man verschickt 100 Demos und kommt 90 Absagen über. Und bei dieser Band ist einfach wirklich verblüffend. Wir haben uns nie mehr müssen um Auftritte kümmern. Alle haben uns wollen haben. Und so sind wir eben relativ schnell dann auch weit gekommen, hat das weite Kreise gezogen. Und der Fernsehauftritt, ja, das war eine Art eine ernüchternde Erfahrung gewesen. Man hat dort eine Trendsendung lancieren mit der Gabriela Amgarten. Und wir sind da aufgeboten worden, um an einem fingierten Fest zu spielen. Wir wären dort eine Festband gewesen und haben den ganzen Tag endlos Aufnahmen gemacht und den gleichen Clip immer und immer wieder gedreht. Und schlussendlich sind wir in der Sendung so etwa 3 Sekunden sind wir vorgekommen. Schlussendlich. Und die Sendung hat gefloppt und ist irgendwie nach der ersten Ausstrahlung gerade wieder abgesetzt worden.
Wo ihr zum Glück dann aber ja nur 3 Sekunden Anteil dran gehabt habt.
Genau.
Würdest du jetzt sagen, das ist auch ein Stück weit der Vorabend gsi, wo euch die Bühne gegeben hat, so grösser zu werden? Oder hast du den Eindruck, das hat auch andere Wege genommen?
Ja, beides. Aber der Vorabend war schon quasi ein Heimspiel gewesen, wenn man so will. Also wir haben dort an jedem gespielt in der Anfangszeit. Es ist noch interessant, das Jahr darauf hat sich der Vorabend dann schon ein bisschen etabliert. Also man hat dann gewusst, aha, da kommen viele Leute, das ist attraktiv. Und wir haben wieder vor dem Le Flo gespielt, das Jahr darauf. Und lustigerweise haben wir dann aber jetzt einen Vertrag gehabt, was wir noch nicht hatten beim ersten Mal. Auch so etwas wie ein bisschen Backstage oder ja, also man hat alles viel seriöser gemacht. Und wir haben natürlich auch unseren Vertrag reingenommen, dass wir nicht werden auf einer Lastwagenanhängerbühne spielen.
Ich springe jetzt ein bisschen zeitlich. Eben, ihr habt in den ersten Jahren immer gespielt. Und du hast dann aber gesagt im Vorgespräch, ja, so ab Mitte 90er Jahre, 94, 95, hat sich ein bisschen das Fest angefangen zu verändern aus deiner Sicht.
Etwas Markantes war, wir haben eigentlich schon nach 3 Jahren nach einer Veränderung gesucht und haben gesagt, weisst du was, jetzt damals spielen wir nicht mehr grosse Bühne und in der Rathausgasse, sondern wir spielen privat noch an einer kleinen Ecke in der Milchgasse. Und haben dann aber unsere Gastgeber, die dort ein paar Festbänke herausgestellt haben, völlig an Anschlag gebracht, weil die Leute sind halt gleich gekommen und haben sich dort wie die Aasgeier quasi über die Sachen hergemacht, die da angeboten worden sind. Ja, der Anlass hat sich ein Stück weit institutionalisiert. Eben, also die Bühnen waren organisiert. Es war klar, welche Band in welcher Gasse spielt. Die ersten Bühnen sind auch schon aufgetaucht. Es war schon noch anders als heute. Also in dem Sinn, du hast noch nicht zum Beispiel eine Technikfirma gehabt, wo du hast können engagieren konntest. Die haben dir das Licht und den Sound und alles hineingezaubert, sondern man musste schon noch ein Stück weit improvisieren. Und von dem her ist diese Zeit, 1995, ist so ein bisschen die Wandel Zeit gewesen, was das anbelangt.
Es hat ja dort auch offenbar medial dann Auseinandersetzungen gegeben, weil der Vorabend zunehmend so zu einer Konkurrenzveranstaltung geworden ist, auch vom eigentlichen Maienzug. Ich habe das selber natürlich noch nie miterlebt. Wie ist das abgelaufen? Oder worum ist es gegangen?
Also da hat es in der AZ erbitterte Leserbriefe gegeben und ganze Polemiken natürlich, Zeitungsartikel darüber, ob man das Fest darf so gross werden, wenn die Leute ja dann gar nicht mehr aufmögen für einen Maienzug-Umzug. Und dann hat der damalige Stadtrat hat quasi müssen hinstehen und sagen, nein, das geht tatsächlich. Also alle seine Leute, die stehen also am Freitagmorgen pünktlich, genau mit ein bisschen Ring unter den Augen, stehen die am Maienzug parat. Ja, es war eine Art Machtkampf gewesen, wo aber dann eigentlich von offizieller Seite her hat man sich dazu bekannt und gesagt, nein, wir stemmen das, also wir können auch ein zweitägiges Fest machen, wo eigentlich allen Publikumswünschen auch entgegenkommt.
Mhm. Und du hast gesagt, ihr habt euch ja auch ein bisschen überlegt wegen Veränderungen. Wie hat das bei euch in der Band ausgesehen? Sind ihr da so konstant geblieben in diesen 90er Jahren?
Wir haben einige Veränderungen durchgemacht, auch personelle. 1994 ist eine ganz wichtige Änderung passiert. Da ist der Pius Schürmann zu uns gestossen. Das hat mich damals sehr gefreut, weil mit ihm ist ein Stück Professionalität noch einmal dazugekommen. Also man muss sich immer noch vorstellen, die Band war eine Amateurband, abgesehen von der Renata, die damals ihr Studium an der Jazzschule am Absolvieren war. Und mit dem Pius haben wir eigentlich nochmal eine Schippe draufgelegt, was den musikalischen Gehalt anbelangt, mit sowohl gesanglich als auch im Gitarrenspiel. Also sind plötzlich auch noch andere Sachen möglich gewesen, zum Beispiel in Bezug auf Mehrstimmigkeit. und auch ein Stück weit, dass wir ambitionierter geworden sind und uns noch ein bisschen mehr vielleicht so ein bisschen in Richtung Kleinkunst entwickeln wollten. Mhm.
Hört man das dann auch eurer Musik an? Also sind ihr dann ein bisschen von den Schlager weggekommen?
Das hört man gut. Ich könnte vielleicht mal einen kurzen Clip einspielen, wo man das Stimmliche und auch von der Musikrichtung her, wo man gut merkt, dass wir da in eine andere Richtung gehen.
Sehr gern. Ja, jetzt kommen wir langsam in Musikrichtungen, wo ich doch immer mehr Stücke auch kenne. Aber es dunkt mir noch spannend, dass doch, ich glaube, wirklich die Stimmen auch ein Signature-Attribut von euch sind, oder? Ich finde, das bleibt recht unverkennbar.
Das ist so. Also das ist immer noch eigentlich unser Erkennungszeichen. Ja, halt die Dreistimmigkeit, wo wir dann mit dem Pius sogar noch können ausweiten. Also wir haben zum Teil auch vierstimmige Voicings gehabt. Und ja, da hat auch musikalisch natürlich dann zu ganz neuen Möglichkeiten geführt. Ja.
Mhm. Nach der Mitte der 90er Jahre habt ihr euch dann innerlich ein bisschen entfernt vom Vorhaben und habt mehr angefangen, eure Gigs außerhalb wahrzunehmen. Was sind dort so eure Glanzlichter gewesen, oder was hat das mit euch gemacht, also, so als Band?
Ich würde gerne, also ich erzähle das gerne, aber ich würde eigentlich gerne noch auf das Jahr 95 noch mal kurz zurückkommen, wo wir etwas zum Besten gegeben haben, wo ich eigentlich bis heute wirklich mega stolz bin drauf, dass das können stattfinden. Und das ist das Original Sauerländer Napalm Trio. Das war eine Aktion. Wir haben gespielt vor der Tuchlaube und haben den ganzen Abend dort eigentlich einplanen gehabt. Und als Pausenproduktion haben wir im Trio einen Oberkreiner Persiflage oder Verulkig zum Besten gegeben. Also der Pius, der Mike und ich. Und das ist, ich glaube, etwas vom anarchistischste, wo man je gehört hat, dass um einen Maienzug vorhaben. Oh,
dann unbedingt zeig uns das.
Lassen wir geschwind rein.
Dir das 3 Konzerte weiss für heute Donnerstag, 6. Juli. Zanau in der Durchlaube am Altstadtfest sind Milde Sorte featuring das Original Sauerländer Napalm Trio.
In Turin haben wir den Refrain noch abgeändert. Es war einfach eine totale Parodie gewesen. Und witzig, damals hat in der Metzgergasse ist das gewesen, hat es einfach nur uns gegeben als Band. Wir haben zuunterst gespielt und mit dem Lautsprechersystem hat man so die ganze Musik übertragen auf die ganze Metzgergasse. Oben sind sie gehockt, haben uns zwar müssen hören, aber uns gar nicht gesehen oder nicht gemerkt, um was es da geht. Und der Tenor war dann einfach, hey, geh ja nicht dort runter, dort spielt so ein Oberkreiner-Band, das kannst du nicht hören. Und wir haben wirklich die Hallgeräte voll aufgetragen und haben uns also so grusige Polizisten schnell zu Bärt wachsen und Perücken angehen. Also es war die totale Abrechnung mit dem volkstümlichen Schlager.
Man hört ja jetzt einfach, was ihr gespielt habt, aber es ist gut, gibst du noch den Kontext, wie ihr dort auftreten sind. Aber das war in dem Fall mehr ein einmaliger Ausflug gewesen, und ihr habt euch das nicht speziell zu eigen gemacht.
Ja, das ist einfach ein Husarenstreich gewesen.
Ja. In dem Fall jetzt nochmal ein bisschen zurück. Das war 1995 gewesen. So jetzt bis in die Nullerjahre, kann man dann schon sagen, sind so ein bisschen die, ja, haben die Aarau auch verlassen oder über Aarau dann ausgestrahlt gehabt?
Ja, also 1995 haben wir wirklich auch beschlossen, uns mal ein bisschen rar zu machen. Und haben recht weite Kreise gezogen. Also wir haben wirklich viel gespielt, auch im nahen Ausland. Eine besondere Ehre war, wir konnten für das Vitra Design Museum in Weil am Rhein spielen. Mhm. Die haben uns passend gefunden, weil wir haben so Zeitgeist transportieren konnten. Wir haben ja nicht nur die Musik aus gewissen Zeiten gespielt, sondern eben auch so ausgesehen mit unseren Kostümen, sodass das eigentlich perfekt gepasst hat. Mhm. Oder Ar Grandissimo könnte man noch so ein bisschen als ein Highlight bezeichnen. Das war das Stadtfest gewesen. Das weißt du wahrscheinlich als Historiker besser, was man dort gefeiert hat. 1998, vielleicht 200 Jahre Helvetik.
Ah ja, das wäre wahrscheinlich dann gewesen.
Ja, ja, genau. Und dort haben wir gespielt, das war zwar auch in Aarau, aber auf einer Riesenbühne im Kasernenareal haben wir uns gefühlt wie richtige Rockstars. Also da ist einem sozusagen die Gitarre noch eingesteckt worden von einem Techniker.
Also ja, weit weg von euren Anfängen, wo ihr nicht einmal etwas zu trinken bekommen habt am Vorabend.
Könnte man sagen, also gerade 180 Grad auf der anderen Seite.
Jetzt sind wir so ein bisschen durch die 90er Jahre schon ein bisschen schnell durch. Eben, ihr habt euch da dann wieder ein bisschen rar gemacht in Aarau. Und so ein bisschen Ende 90er Jahre oder beziehungsweise genau 2000 habt ihr ja dann schon euren letzten Auftritt gehabt. Im Rahmen des Vorabends, wenn ich das richtig verstanden habe. Was hat dort den Ausschlag gegeben? Oder wie ist jetzt, wo man dann doch wieder zurückkommt nach euren Anfangserfolg? Wie war das für euch gewesen?
Das eine ist, dass wir natürlich schon immer wieder gefragt worden sind. Also die Veranstalter, die haben eigentlich gewusst, wenn ich die Band habe, dann habe ich die Party, oder? Dann läuft das. Das schmeichelt einem natürlich, angefragt zu werden. Und aber das, was du angesprochen hast, also so ein bisschen die Entwicklung von der Band, dass wir in eine andere Richtung unterwegs sind, gewisse Sachen auch gar nicht mehr wollen machen. Ich muss vielleicht auch noch den Kontext dazu nehmen. Mittlerweile war der Schlager etabliert gewesen. Mhm. Also Schlager ist plötzlich aus der Mottenkiste geholt worden, aber der ist in einer ganz anderen Ecke gelandet. Also so Bands wie Dieter Thomas Kuhn oder Gildo Horn, die haben den Schlager vielleicht sogar so ein bisschen ähnlich wie wir, mit Kostümierung und Perücken wieder aufleben lassen, aber haben das dann so in einen Kontext vom Ballermann gebracht. Also,
das ist so das, was wahrscheinlich viel von meiner Generation und der folgenden mit Schlager verbindet.
Und das ist ein schreckliches Missverständnis, weil das ist das, wo wir uns eigentlich wollen, darüber lustig machen. Mhm. Also nie haben wir wollen also Mitsing-Songs machen oder wo die Leute mitgrölen oder so. Also das hat man zum Beispiel auch, wir haben viele Versuche unternommen, das zu untergraben. Die Leute haben immer wieder gesagt, spielt doch Marmorstein und Eisenbricht und so. Bis wir gesagt haben, okay, wir spielen da, aber a cappella. Also wir machen das eigentlich unmitsingbar.
Aha. Und das ist dann auch gelungen?
Ja, teils. Also die hartnäckigen Gröle halt dann gleich mit.
Ja. Gleichzeitig dann die Rückkehr eben an den Vorabend, hat das dann ein bisschen mit dem zu tun, dass man die Erwartungen, die vielleicht auch dort gewachsen sind an Bands, dann wie nicht mehr können oder wollen erfüllen? Das klingt jetzt so, wie du es erzählt hast, für mich ein bisschen nach dem.
Ja, wir hatten immer ein bisschen den Versuch, uns abzuheben halt. Dass wir so ein bisschen anders sind, dass wir die Sachen auch anders machen. Wir haben 2000 auf dem Färberplatz gespielt. Das war eigentlich auch sogar angekündigt gewesen als letzten Auftritt am Vorabend. Und von da haben wir nochmal all in gegeben. Also wir haben ein ganzes Bühnenbild selber entworfen und auf die Bühne gebracht. Und haben dort eigentlich nochmal unsere Kunst zum Besten gegeben, so wie wir sie eigentlich verstehen. Und das war eigentlich im Nachhinein schon ein bisschen der Anfang vom Ende gsi. Also die Volksmasse sind natürlich die Leute, aber sie haben eigentlich nicht wollen, die Produktion hören oder die Bearbeitungen, die wir gemacht haben, sondern sie haben eigentlich die Schlager hören. Mhm. Und das ist, was wir eigentlich gar nicht wollen liefern.
Mhm. Das hat dann für euch den Ausschlag gegeben, am Vorabend nicht mehr zu spielen, aber ihr seid ja wegen dem längstens noch nicht fertig mit der Band, sondern ihr habt ja dann noch mehrere Programme entwickelt, die ihr sonst noch gespielt habt.
Ja, das ist ein Versuch, den wir gestartet haben. Also man muss sich vorstellen, mit dieser Band haben wir schlussendlich während 13 Jahren Mändig für Mändig probiert. Das war sehr familiär, sehr konstant und regelmäßig. Und in diesen 13 Jahren haben wir zwischen 300 und 400 Stück erarbeitet. Also das Repertoire war riesig. Mhm. Und wir haben praktisch in jeder Bandprobe ein neues Stück angefangen. Und durch die ständige Erneuerung oder die sprudelnde Kreativität haben wir beschlossen, wir machen thematische Programme und haben eine Regiebetreuung hinzugezogen. Der Steff Lichtensteiger, Theaterschaffende, hat uns ein bisschen begleitet. Und wir haben insgesamt 3 Programme auf die Beine gestellt. Die haben geheissen «Milde Sorte fährt ein». Das waren so Motorsongs oder Songs zum Thema Mobilität. «Milde Sorte ist gut», alles Songs rund ums Essen herum. Und «Milde Sorte putzt heraus», das war so ein Modekontext. Und wir haben praktisch jedes Programm nur 2-3 Mal gespielt.
Mhm.
Also zum Vergleich, wenn heute in der Kleinkunst jemand ein Programm auf die Beine stellt, dann probiert er das mindestens 2, wenn es geht, 3 Saisons zu spielen, oder? Mhm. Bevor man wieder ein neues Programm macht.
Mhm.
Vielleicht haben wir uns ein Stück weit auch ein bisschen überlüpft an dem.
Und sind in dem Fall aber auch viel unterwegs gewesen dann, oder gar nicht mehr so viel und einfach noch viel Arbeit reingesteckt?
Ja, wir mussten den Spagat machen. Wir haben ja parallel dazu immer auch als Tanzband gespielt. Das hat zum Teil zu lustigen Situationen geführt. Also da spielst du irgendwann an einer Hochzeit oder an einem 40. Geburtstag und spielst irgendwie nur Songs zum Thema Essen oder so. Also so ein bisschen zum Teil auch unfreiwillig komische Sachen, aber also die Leute haben immer gewusst, woran sie sind, wenn sie uns gebucht haben.
Das wäre vielleicht auch der Zeitpunkt, um nochmal so einen Einblick in eins von diesen Programmen zu geben, oder wo ihr so jetzt anfangs Nullerjahr musikalisch gestanden sind.
Moonlight, die Nacht ist schön. Moonlight,
warum.
Ja, die Hörerinnen und Hörer sehen es nicht, aber du und ich haben, glaube ich, beide ein paar Mal müssen schmunzeln. Ich hoffe, euch ist es auch so gegangen beim Zuhören. Es sind wirklich lässige Stücke, die wir da heute bekommen von dir, Rolf. Danke. Wir sind schon in den Nullerjahren angekommen und das bedeutet auch für die Band Milde Sorte so langsam das Ende. Und das Aus am Schluss auch, zum grossen Leidwesen von vielen Fans, wie du auch gesagt hast. Wie ist es am Schluss zu euch am Ende gekommen?
Wir haben uns das ein bisschen wie selber eingebrockt mit dem Spagat, den wir gemacht haben, zwischen Schlagermusik spielen, aber halt anders spielen. Das hat sich weit umgesprochen und dann habe ich eines schönen Tages ein Telefon bekommen von einem Schlagerfestivalmanager von Arosa, der gesagt hat, ihr seid doch die Milde Sorte, wir brauchen euch, ihr seid genau, was wir haben müssen. Und ich habe gesagt, ja, aber halt, sorry, Schlager, wir spielen zwar Schlager, aber ein bisschen anders. Und
man muss sagen, du hast es ja gesagt, Schlager ist mittlerweile aufgekommen, aber eben inner aus der Ballermann-Ecke, oder? Und ihr kontrastiert da schon.
Ja, und also der hat uns jetzt einfach unbedingt wollen und wir haben dann irgendwie, ein bisschen mulmig ist es gewesen, aber wir sind auf das Arosa spielen. Und da hätten wir schon anheizen irgendwie um 5 Uhr in der Skihütte. Da haben wir gesagt, das machen wir nicht. Das war schon ein bisschen komisch gewesen. Und als oben der Auftritt kam, haben wir so wie immer gespielt, das, was wir halt spielen. Und plötzlich kommt der Manager auf die Bühne, nimmt in der Renate das Mikrofon aus der Hand und sagt, keine Angst, Leute, gleich gibt es wieder richtigen deutschen Schlager. Und der DJ ist da hochgefahren und hat uns von der Bühne gefackt. Wir sind da gestanden wie geklöpfte Affen.
Ja.
Und das, ja, das im Nachhinein, muss man sagen, ein bisschen ein Knickschlag war, wo wir gemerkt haben, hey, jetzt sind wir noch immer, wo wir gar nicht sein wollen.
Mhm.
Und dort, wo wir gerne hin möchten, ja, da werden wir wie falsch verstanden.
Mhm.
Und wir haben aber erhobenen Hauptes eigentlich können abtreten, weil wir sind kurz darauf runter, haben wir im Stapferhaus können spielen, an der Vernissage von der Ausstellung «Autolust». Und da war natürlich wieder super cool gewesen, der Kontext. Wir mit unseren Autosongs, Motorbiene und so weiter, mhm, haben wir perfekt gepasst, mhm, und haben dann auch an dem Ort, also in dem künstlerischen Hintergrund, eine Art können aufhören, wo es für uns gestimmt hat.
Ja, das ist ja noch schön. Eben, du hast ja am Anfang gesagt, wenn ihr euch kostümisch da an den 50er, 60er, 70er orientiert habt. Und das ist sicher ein schöner Schluss, so, oder, mit dieser Zeit dann auch aufzuhören.
Absolut.
Ja. Auf Aarau sind ihr nicht mehr zurückgekommen?
Nicht, tatsächlich. Also wir sind immer wieder gefragt worden, wenn ihr nicht. Vor allem sind wir auch immer wieder angesprochen worden darauf, du spielst die Milde Sorte dieses Jahr am Vorabend. Und wir haben eigentlich immer, ja, gesagt, nein, nicht mehr, das machen wir nicht mehr. Nicht zuletzt, weil sich natürlich der Vorabend auch massiv verändert hat. Also, mhm, das ist jetzt eben im Jahr 2000, da war schon längstens alles organisiert gewesen. Ich glaube sogar, der Jürg Höch war auch nicht mehr der Mr. Vorabend gewesen in der Organisation. Und da hat man alles professioneller,
mhm,
muss ja nicht heissen besser, aber man hat alles ganz anders aufgegleiset. Also die ganze Regime. Man muss aber auch über Themen reden, wie gehst du mit diesen Volksmassen um, Fluchtwege, Feuerpolizei.
Mhm.
So Themen hat es natürlich nicht gegeben 1990. Gell?
Das Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, viele erinnern sich an die berüchtigte Einführung von Mehrwegbecher,
ja,
wo ja sicher ein Anliegen ist, wo in dieser Zeit, in diesen Anfängen noch kaum jemand gross darüber nachdenkt.
Nein, das ist unvorstellbar. Und also ich muss da auch noch einmal sagen, was der Werkhof dort geleistet hat, an Aufraumarbeiten. Das ist sensationell. Also wie die Stadt ausgesehen hat am Morgen um 3 Uhr,
mhm,
und dann wieder am Morgen um 8 Uhr. Das ist unglaublich, die Wandlung.
Ja, also es ist ja wirklich jetzt ein Volksfest mit Ausstrahlung, die weit über Aarau rausgeht. Und mit diesen Massen, gleichzeitig natürlich auch Bevölkerungswachstum, Aarau, wo auch eine Boomgemeinde vielleicht auch ist, mit viel Zuwachs, wo natürlich den Charakter auch verändert und neue Ansprüche stellt an Grösse, wo, wie du jetzt ein bisschen sagst, natürlich auch etwas kostet, dass ihr jetzt vielleicht auch findet, das ist jetzt nicht mehr der Ort, wo wir spielen wollen.
Sicher so. Also wenn ich so darüber nachdenke, ich gehe selber, nehme ich gar nicht mehr teil an dem Fest. Oder ich suche nach einer ruhigen Ecke, vielleicht beim Komitat unten oder so. Probiere mich irgendwie um den grossen Rummel herumzudrücken. Für mich ist das Regime mit Einbahnverkehr in der Kronengasse, für mich ist das eigentlich fast eine Bankrotterklärung. Also wenn man das Publikum muss so durch die Gasse durchführen, willenlos sozusagen, also da hat für mich nichts mehr zu tun mit dem Fest, wo das einmal war in der Anfangszeit.
Das heisst für dich, oder die Gefahr, die man mal prognostiziert hat in Mitte 90er Jahre, dass jetzt da der Vorabend zu einem Konkurrenzprodukt vom eigentlichen Maienzug wird, würde sich jetzt für dich in dem Sinn nicht bewahrheiten rückblickend, sondern es sind mittlerweile sehr zwei eigenständige Sachen.
Ja, das ist
so von der Stimmung und von den Leuten.
Ja, das würde ich auch, das sehe ich genau gleich. Also da kommen ja auch aus allen Tälern, aus dem weiten Einzugsgebiet, kommen Leute an den Vorabend. Eben, das ist tatsächlich losgelöst oder wahrscheinlich auch in der Konnotation von diesen Leuten, nicht verknüpft mit dem Maienzug, der am Tag darauf stattfindet.
Ihr habt noch ein paar Aufrufe bekommen, ob ihr dann nicht nochmal würdet spielen. Und du hast da, glaube ich, ein sehr lustiges Beispiel.
Ja, das würde ich wirklich gerne euch vorspielen. Ein herzerweichendes Telefon von einer Frau, wo mir Jahre später, also ich kann es nicht genau datieren, aber sicher, sage jetzt Mitte Nullerjahr, auf einen Telefonbeantworter geredet hat.
Das ist ich habe ja mal gehört, die Kapelle Milde Sorte. Das habe ich auch gehört, das war aber schon 1999. Da haben die gespielt. In Unterentfelde, beim Autoschmied, ist der freie Eintritt. Und dann ist auch die Band kaputt gegangen. He? Da hat sie irgendwie einen leckeren Schock gehabt, haben nicht mehr weiterspielen können. Jetzt habe ich eine Frage, wo spielen die weiter? Ihr sind ja so gute Band, he? Mit dieser Frau, die dort auch mitspielt. Existiert die Milde Sorte, existiert sie immer noch. Und wo kann man
auch mal schauen? Das ist wirklich ein herzerwärmender Aufruf. Und ich weiss nicht, wie ihr da hängen können, hart bleiben. Ich glaube, da wäre man schon fast ein Geburtstagsgeständli nur für die Frau spielen.
Ja, also ja, zu dem Zeitpunkt ist es eigentlich gar nicht mehr Frage. Also die Band ist eigentlich beerdigt gewesen. Ich muss auch sagen, Renata Friedrich mittlerweile als bekannte Jazzsängerin unterwegs, hat auch ganz andere Ansprüche gehabt, also ein Comeback. Ich wäre immer dafür da gewesen, aber ich glaube, ich bin da der Einzige, wo, wie man vielleicht ein bisschen merkt, wo da emotional noch so stark mit den Erinnerungen verbunden ist.
Ja, und eben, ihr seid ja eine grosse Truppe gsi, die dann viel ja eben allein oder in neuen Formationen auch gespielt haben. Ich nehme an, da gibt's irgendeine gewisse Grenze von Belastbarkeit, die man kann tragen.
Ja, für mich noch tröstend, ein Stück weit. Wir haben, wo der Pius Schürmann dazugekommen ist, haben wir eine Art, wie so eine Nebengeschichte noch erfunden, ein akustisches Quartett namens The Honeymooners, wo wir jetzt nicht so, nicht so schrill auftreten sind und eben nur akustisch, dafür mehrstimmig und noch mit Geigen. Und das hat noch lang, lang eigentlich über die milde Sorte ausgelebt. Und von dem her haben wir so den Geist ein Stück weit können weitertragen. Und für mich auch sehr schön, ich als Amateur können weiterhin mit tollen Profimusikern musizieren.
Ja. Mhm. Wenn jetzt vielleicht die ein oder andere ZuhörerInnen schon ein bisschen traurig sind, dass es also jetzt nicht zu einer Wiedervereinigung und einem Comeback kommen wird, gäbe es vielleicht nochmal so eine Musikkostprobe aus eurem Repertoire, so zum Abschliessen von dieser Sendung. Bevor wir das Musikstück anhören, würde ich gerne dir, Rolf, herzlich danken, dass du vorbeigekommen bist mit dieser Geschichte über die milde Sorte und auch über den Einblick in Meierzug Vorabend und seine Entstehung und Veränderungen. Ich glaube, da gibt es ein paar jüngere Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht noch nie gekannt haben oder nie erlebt haben. Und auf der anderen Seite hast du jetzt hoffentlich auch viele ehemalige Fans erreicht, die vielleicht noch mal ein bisschen in Erinnerungen an euch schwelgen können. Und man darf nicht vergessen, ihr habt ja noch von diesen etwa 10 LPs gibt's noch
Singles,
genau, die noch verfügbar wären. Falls euch die Geschichte gefallen hat, ihr wollt Feedback geben an uns oder auch dann Rolf Lenzin, meldet euch doch bei uns an die Mailadresse geschichten.aus.arau@gmail.com oder ihr erreicht uns auf Instagram unter @geschichtenausaraupodcast, wo ihr uns gerne schreiben, Rückmeldung machen, was euch gefallen hat oder ob ihr weitere Fragen habt an Rolf Lenzin, wo wir dann natürlich gerne weiterleiten. Danke vielmals fürs Zuhören und jetzt gibt es nochmal eine Kostprobe von «Die milde Sorte», «Quando, quando, quando».
Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, quando, quando. L'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. Ogni istante attenderò. Quando, quando, quando d'improvviso ti vedrò sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi di sì, devi dirla perché non ha senso per me la mia vita senza te. Quando tu verrai, dimmi quando, 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 e baciando mi verrai.